شاری کچه غالا رو از نمینا به هم میگن جنده چون دروغ نیست توی رپم بیبی من صدای دخترم من صدای نسلم خدا فرستاده که بدم رپ و نجم کیمیا علیزاده میگامتون تو دوچان آره یکم لختم او مای گاد چقدر خراب
Herzlich willkommen zu Main Südost, der Stadtteil-Podcast. Ich bin Kathi.
Und ich bin Susanne und wir sind die Gastgeberinnen dieses Podcasts. Wir sind Teil der Stadtteilkonferenz Erfurt Südost. Im Podcast möchten wir euch Einrichtungen und Menschen aus dem Stadtteil für die Menschen im Stadtteil vorstellen und ausfragen. Heute sitzt uns Janine Wemhöhner von der Caritas gegenüber. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist und mit uns sprechen möchtest.
Hallo und vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
Ja, du bist, soweit kann ich verraten, Mitarbeiterin der Caritas im S13, im Suchthilfezentrum, im Schulzenweg. Das liegt in Melchendorf, also genau in unserem Stadtteil verortet. Und vielleicht stellst du dich unseren Zuhörern einfach mal selbst vor.
Ja, hallo. Ich heiße Charlene Wemhöhner, bin 32 Jahre alt und komme ursprünglich aus der Nähe von Bielefeld. Bin also zugezogen, damals zum Studieren. Genau, und bin danach hier geblieben und arbeite auch ja, seitdem im Bereich der Suchthilfe, also jetzt seit 8 Jahren. Und 3 Jahre bin ich jetzt im Suchthilfezentrum der Caritas angestellt. Habe mein Büro allerdings in der Regierungsstraße 55, da wo auch Tagestreff und Suppenküche sind. Genau.
Okay, das heißt, du bist aber auch vor Ort im Stadtteil?
Ich bin auch vor Ort im Stadtteil unterwegs, allerdings sehr wenig, muss ich da gleich zugeben. Wir sind sozusagen 2 Kollegen, die den Erwachsenen-Sucht-Streetwork-Bereich bespielen, sage ich jetzt mal. Jeder von uns hat 20 Stunden. Der andere Kollege ist im Suchthilfezentrum der Diakonie. Genau, und wir sind zu zweit sozusagen für ganz Erfurt zuständig. Und deshalb ist es ein bisschen schwierig, da immer überall vor Ort zu sein. Aber mittlerweile wird es mehr Zeit auf jeden Fall, die wir auch im Südosten verbringen.
Verstehe. Vielleicht, um nochmal dich näher zu kennenzulernen, welche Abhängigkeiten oder Süchte kommen bei dir im Alltag eigentlich vor?
Bei mir im Alltag? Ist das jetzt die Frage nach, und was nimmst du so? Also zu Studentenzeiten, sage ich mal, da war schon so, dass man am Wochenende auch dann auch mal was getrunken hat. Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, also dadurch, dass ich auch so viel sehe, schreckt das doch ein bisschen mehr ab, als ich auch dachte. Deshalb, also ich trinke jetzt nur noch zu ganz besonderen Gelegenheiten. Jetzt Silvester habe ich das letzte Mal einen Sekt getrunken, davor zu meinem Geburtstag. Und ich glaube, das ist es dann im Jahr auch schon mittlerweile fast nur noch. Habe zum Glück nie angefangen zu rauchen und bin auch sehr froh drum. Ja, und alles andere, kann ich ganz offen und ehrlich sagen, habe ich viel zu viel Schiss davor. Habe ich nie probiert.
Okay, und so kleine Alltagssünden, die man so begeht. Also
ich habe ein Laster, ich habe doch ein Laster, ein Suchtlaster. Energy-Getränke ohne Zucker. Die sind's. Und das sind doch vielleicht auch ein wenig viel. Aber im Moment möchte ich noch nichts daran ändern.
Okay, es gibt ja diese 6 Fragen, von denen man 3 mit Ja beantworten sollte. Kann man sich ja immer mal langhangeln und entscheiden, ist man schon abhängig oder nicht. Habe ich von eurer Internetseite.
Ah, okay.
Kann man dort nachschauen.
Genau, also Caritas Suchthilfezentrum S13, also ich habe von eurer Internetseite wahrscheinlich auch, bietet professionelle Hilfe und Unterstützung, damit Menschen den Weg aus der Sucht finden. Dabei gibt es verschiedene Angebote, unter anderem Streetwork, niedrigschwellige Suchthilfe, was ja deine zwei Bereiche wären. Erzähl doch mal ja, zu deinen Bereichen, was du machst.
Ja, gerne. Ich fange jetzt einfach mal, womit fange ich an? Mit dem Streetwork-Bereich. Also es greift so ein bisschen ineinander über. Im Streetwork-Bereich bin ich tatsächlich auf der Straße unterwegs und suche da Menschen auf, die obdachlos sind oder denen eine Obdachlosigkeit droht oder eben auch verdeckt Obdachlose. Also das heißt, die irgendwie bei Freunden unterkommen vielleicht, aber selber eigentlich keine eigene Wohnung oder Haus oder wie auch immer haben. Genau, bin für den Erwachsenenbereich zuständig, was uns nochmal so ein bisschen abgrenzt, also Streetwork im Suchthilfebereich, offiziell ab 28, aber natürlich, wenn da jüngere Personen da sind, werden nicht weggeschickt, beziehungsweise ich sage da nicht, nee, ich bin nicht zuständig, ne, sondern genau, auch da guckt man, was man machen kann. Genau, und Streetwork ist sehr viel Beziehungsarbeit erstmal. Also eigentlich das große Ziel ist, die Menschen ins Suchthilfesystem oder überhaupt Hilfesystem zu integrieren. Das ist aber nicht immer der Fall. Ne? Nicht jeder möchte auch wieder ins System integriert werden. Genau, also oft geht es erstmal um Beziehungsaufbau und dann ganz existenzielle Sachen. Ne? Also die Person, die vielleicht seit 10 Jahren auf der Straße lebt, keinen Personalausweis, keine Krankenversicherung mehr hat, die sagt ja auch nicht, oh, aber ich trinke zu viel Alkohol und daran möchte ich jetzt irgendwie was ändern. Ne? Die hat erstmal ganz andere Sorgen und Nöte. Ne? Und genau, da ist dann so sozusagen mein Auftrag, erstmal gucken, was braucht die Person, was möchte die Person, wohin möchte sie und dann halt gemeinsam gucken, ne, wie kann man das erreichen. Genau, und ja, niedrigschwellige Suchtberatung ist, ja, also wie gesagt, es ist ein sehr, sehr flüssiger Übergang. Einerseits mache ich auch Hausbesuche und ja, suche Menschen dort auf, wo sie sich gerade aufhalten. Also das heißt nicht unbedingt nur in der eigenen Wohnung. Ne? Da gibt es Personen, die können aus unterschiedlichsten Gründen nicht ins Suchthilfezentrum kommen. Genau, sondern ja, da gibt es auch offene Sprechstunden. Es gibt Gruppen und ja, sehr vielfältige Angebote für Personen, die eben nicht unbedingt ins Suchthilfezentrum allein kommen können. Und ein großer Teil sind eben auch Vermittlungen, ne? Also Bewährungshilfe vermittelt häufig, gesetzliche Betreuer oder eben auch Personen, die sich so an einwenden, ne? Die irgendwie sagen, okay, wir haben da jemanden in der Familie oder im Freundeskreis und wir machen uns Sorgen.
Genau, wenn das passiert, was macht ihr dann? Also ihr werdet jetzt angerufen und sagt jemand, ich mache mir Sorgen. Wie geht's dann weiter?
Also es kommt ganz drauf an. Erstmal ist es, glaube ich, wichtig, dass die Verantwortung sozusagen bei der Person bleibt, die das Problem auch betrifft. Ne? Also auch wenn ich mir jetzt ganz doll Sorgen um beispielsweise, nehmen wir jetzt mal Mutter mache, wenn meine Mutter aber sagt, ich habe kein Problem und ich möchte da nichts verändern, dann kann ich mir Sorgen machen. Aber es ist nicht meine Verantwortung. Ne? Also ich kann meine Mama da nicht dazu zwingen, zur Suchtberatung zu gehen oder so. Da kann man nur ein Angebot machen. Und ja, also gerade im Suchthilfezentrum kommen auch einige Angehörige an, ne? Die dann selbst für sich sozusagen Hilfe in Anspruch nehmen, weil ich sage ganz gern, angehörig sein von einem Suchtkranken ist oft manchmal, nicht oft manchmal, schön gesagt, ist oft noch schwieriger als der Suchtkranke selbst zu sein. Ne? Und da ist es ganz gut, dass man da irgendwie auf sich achtet und guckt, etwas für sich zu tun, weil man auch ganz leicht daran kaputt gehen kann, sich um den anderen Sorgen zu machen und sich zu kümmern und zu hoffen. Ne?
Da gibt es Angebote quasi im Suchthilfezentrum, da bietet ihr Gruppen oder Gespräche an?
Genau, also wir im Suchthilfezentrum S13 bieten da hauptsächlich Einzelgespräche an und bei der Diakonie gibt es auch noch eine Gruppe, die auch sehr gut funktioniert und sehr, sehr hilfreich empfunden wird. Genau, das wäre dann in der Michaelisstraße.
Das ist doch schon mal gut zu wissen. Also nochmal zurück zu dem Beispiel. Also jetzt die Person, ruft ihr die dann an und sagt, also okay, hier hat sich XY gemeldet, hat gesagt, ich mache mir Sorgen und bietet das Gespräch an. Oder wie klopft ihr ab, ob die Person auch selbst einen Hilfebedarf hat?
Das läuft dann eher über die Person, die sich gemeldet hat. Also, dass man da einfach auch nochmal vielleicht unterschiedliche Angebote mitgibt, ne? Nicht jeder möchte gleich zu einem Einzelgespräch. Manche mögen dann vielleicht doch lieber eine Gruppe, in die sie mal schnuppern können. Und vielleicht auch sagen dann, nö, ist gar nichts für mich, ich gehöre ja auch nicht hin und damit ist gut. Na, aber erstmal, sozusagen Angebote mitgeben der Person, die sich gemeldet hat, weil es doch eben sehr schwierig ist. Also wenn mich da eine fremde Person aus dem Suchthilfezentrum anruft und ich weiß eigentlich von nichts, das kann sehr kontraproduktiv auch sein, ne?
Also eher die Person, die sich bei euch meldet, zu stärken und mit Informationen zu versorgen, sodass die wieder in das Gespräch mit der Person gehen kann.
Genau, ja.
Und damit die Person quasi eure Angebote kennt und sie eventuell in Anspruch nimmt, wenn sie selbst den Leidensdruck Bedarf hat.
Genau, genau. Also vor allem, wenn es da irgendwie um Familie, Angehörige, Freunde geht. Sonst bei Vermittlung ist es natürlich so, dass man sich dann irgendwie selber vom Suchthilfezentrum aus meldet. Ne? Also wenn Bewährungshilfe sagt, so, das sind jetzt die Daten, eigentlich müsste es da einen Austausch geben oder mit der psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle ist das auch häufiger mal so, ne? Dass da Personen auftauchen, die wahrscheinlich eher ein Suchtproblem haben oder vom SPDI gemeldet werden.
SPDI?
Sozialpsychiatrischer Dienst. Genau. Genau, und da ist es dann schon so, dass man versucht, auf die Person zuzugehen. Und da kommt es dann häufig auch zu Hausbesuchen zum Beispiel. Ne? Also, dass man irgendwie schriftlich erstmal seine Kontaktdaten irgendwie hinschickt und guckt, ob die Person sich dann meldet. Und dann je nachdem das weitere Vorgehen plant.
Okay, dann wird es mir vielleicht einen Besuch geben und dann reden wir wieder über Selbstverantwortung, wenn die Person dann sagt, ich will mit euch nicht reden, dann muss ich das nicht, außer es irgendwie im Rahmen von Bewährung irgendwie.
Aber selbst da ist jeder frei zu entscheiden, nö, das möchte ich nicht. Ja.
Aber das ist doch schon mal quasi so die Info dazu. Dann haben wir schon mal den anderen Aufgabenbereich vorhin quasi berührt, das Thema Streetwork. Ich meine, ich kenne den Begriff vor allem so, verbinde damit so aus der Jugendhilfe, also bis 27, also jetzt hier Streetwork für Erwachsene. Hier stelle ich mir vor, dass du quasi durch das Stadtgebiet läufst, also wahrscheinlich die Stellen kennst, wo Leute dann sind und dann guckst, also nach Leuten schaust und die ansprichst. Da muss doch aber erstmal, also grundsätzlich erstmal wahrscheinlich alle Erwachsene und da muss ja keine Suchtproblematik vorliegen, oder? Dass du dann weiter mit ihnen sprichst?
Genau. Ich sag jetzt erstmal genau.
Genau.
Also für mich ist das nicht wichtig, ob da eine Suchtproblematik, oder ob, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber für mich muss es kein Suchtkranker sein, damit wir weiter in Beziehung, Beratung und so weiter in diesem Kontext bleiben. Offiziell ist es natürlich so, dass es um Suchtkrankenhilfe geht. Letztendlich kann ich aber auch sagen, ich meine, jeder, der irgendwie raucht, zählt dann ja auch als suchtkrank. Ne? Von daher ist das alles ganz gut. Man muss niemandem absagen und genau.
Also okay, irgendeine Sucht, genau. Irgendeine Sucht
irgendeine
findet
Sucht
sich.
Hat jeder, haben wir bei mir doch auch eben festgestellt.
Genau. Ja, und beschreib uns noch mal ein bisschen, wie dieser Teil deiner Arbeit quasi aussieht.
Genau, also du hast es ja schon angeschnitten. Ich bin draußen unterwegs und suche Orte, Plätze auf, an denen ich Personen vermute, die vielleicht obdachlos, suchtkrank, wohnungslos, was auch immer sind, die vielleicht Hilfe haben wollen, sagen wir es mal so. Genau, und dann ja, am Anfang recht schwierig, überhaupt erstmal irgendwie da reinzukommen. Ist mir auch sehr schwer gefallen. Es ist wirklich gut. Also je mehr Leute man kennt, desto mehr spricht sich auch rum, was man überhaupt macht. Und das ist sehr, sehr hilfreich, ne? Also dann muss ich nicht mich bei jedem wieder vorstellen mit komplett, was meine Aufgabenbereiche oder so sind. Weil es auch manchmal, also es ist einfach auch kein so guter Start, ne? Es wäre irgendwie auch nicht schön, wenn ich auf jemanden zugehe und sage, hallo, Sie sehen aus, als bräuchten Sie Hilfe. Das ist, ja, also wäre einfach kein guter Start, ne? Und deshalb ist das ganz gut, auch wenn man Personen einfach schon mal häufiger gesehen hat. Also jetzt dadurch, dass ich mein Büro im Tagestreff und der Suppenküche habe, kennt man da ja schon mal ganz viele Gesichter, ne? Und die kennen einen auch. Und dann habe ich ja also seit einem Jahr auch eine Hündin mit dabei, die auch, ja, ich würde sagen, die eher erkannt wird noch als ich. Und die noch mehr gern gesehen ist als ich, was auch sehr hilfreich ist.
Ja.
Genau, aber es ist erstmal überhaupt ein langer Weg, eine Beziehung aufzubauen, dass man tatsächlich an Problemen irgendwie arbeiten kann, ne? Also außer die Person sagt jetzt grundsätzlich schon mal, ich habe nur darauf gewartet, dass jemand kommt, mit dem ich jetzt nochmal einen Personalausweis beantragen kann, ne? Das gibt es auch.
Wie oft kommt das denn vor?
Häufiger, als man denkt. Also auch, ich glaube, die meisten Menschen denken gerade bei Obdachlosigkeit in Erfurt, gibt's nicht so viel. Die Person, also teilweise hört man auch oft, die suchen sich das ja aus und es könnte ja anders sein. In manchen Fällen ist das auch so, in wenigen, ne, dass sich das ausgesucht wurde und auch ein Cut gemacht wurde, ne, gesagt, ich möchte keine Krankenversicherung, ich möchte auch keine Leistungen beziehen. Und ich glaube, das könnte neu sein für manche Menschen, ne? Also viele haben, glaube ich, den Eindruck, da gibt es sehr viele, die Leistungen beziehen, keinen Bock auf Arbeiten haben und so weiter. Und das ist aber gar nicht so häufig der Fall. Also es gibt einige, die gesagt haben, ich möchte in dieser Gesellschaft gar nicht mehr, weil ich irgendwie sehr enttäuscht wurde. Dann möchte ich aber auch keine Leistungen beziehen und ich möchte auch keinen Personalausweis mehr. Und dementsprechend habe ich dann natürlich auch keine Krankenversicherung. Kann aber irgendwann natürlich so kommen, dass man dann doch zum Beispiel die Krankenversicherung unbedingt braucht. Und da komme ich dann relativ häufig ins Spiel. Also ich würde jetzt sagen, im letzten Jahr ungefähr 10 Mal, dass jemand wirklich auch gar keinen Ausweis und nichts mehr hatte. Und dann gesagt hat, okay, aber es wäre vielleicht doch ganz gut, dass ich irgendwie trotzdem noch einen Weg zurückfinden könnte. Ist jetzt nicht das Alltägliche, aber also kommt schon vor. Und das ist dann natürlich ein Riesenweg, ne? Und auch ja, schwierig für die Person selbst. Also Leben auf der Straße ist jetzt nicht super toll, ist nicht super komfortabel. Oft fehlt da dann irgendwie auch die Kraft und überhaupt die Motivation, ne? Also dann gibt es ein Ziel, ja, aber man muss erst 20 Zwischenziele erst erreichen, ne? Und dass da die Motivation nicht verloren geht, das ist schon ein Kraftakt, also für die Person selbst auch, ne? Was nicht zu unterschätzen ist.
Genau, also gibt die einfach dann deine Hilfe in Anspruch nehmen. Und aber grundsätzlich stelle ich mir vor, dass du erstmal einfach im Austausch bist, also sag, wie geht's dir?
Genau.
Um mal zu hören, was ist denn hier gerade Thema oder was sind denn so die Themen? Was ist denn so der längste Fall, den du begleitet hast? Also wahrscheinlich trifft man ja auch immer mal wieder die gleichen Personen.
Genau, genau. Ja, also es gibt tatsächlich noch Leute, die sind, seitdem ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten, sind wir in Kontakt. Was sehr schön ist, aber also mir ist jetzt gerade in den letzten 2 Jahren aufgefallen, auch sehr viele, die ich von Anfang an kenne und die jetzt aber mittlerweile, also auch einfach, weil sie alt sind, ne, aber die dann wirklich auch sterben. Und das ist für mich ganz merkwürdig. Ja, irgendwie, also es gehört zum Leben dazu, natürlich, aber es ist irgendwie ganz verrückt zu erleben, so okay, irgendwie hatten wir jetzt 8 Jahre einen gemeinsamen Weg, jetzt ist die Person nicht mehr da, ne? Und oft auch dieses Erkennen, da waren auch nicht viele andere Personen. Ne? Also mir fällt jetzt auf, die Person ist nicht mehr da, aber da gab es keine Familie und da gab es auch keine Freunde. Und da gibt es jetzt auch niemand, der sich um eine Beerdigung oder so kümmert. Das ist ja merkwürdig für mich. Aber eben auch andersrum, ne? Für die andere Person, ja, teilweise ist man da für manche Menschen der einzige Kontakt.
Ja. Über wie viele Menschen, du hast vorhin einen Unterschied gemacht zwischen obdachlos, wohnungslos. Ich glaube, das hattest du schon mal kurz erklärt, aber mal geh gerne noch mal darauf ein, über was für eine Anzahl reden wir denn, über welche Personengruppe?
Also als obdachlos bezeichnen wir die Personen, die wirklich nirgends unterkommen. Ansonsten gibt es ja in Erfurt zum Beispiel für erwachsene Männer das Haus Zufluchtjahr und auch eine Unterkunft für wohnungslose Frauen. Die zählen sozusagen nicht als obdachlos, sondern sind wohnungslos. Ne? Alle Personen, die bei Freunden, Familie, wo auch immer unterkommen, sind wohnungslos. Obdachlos die sozusagen nicht wissen, wo schlafe ich heute Nacht, habe ich da ein Dach über dem Kopf oder nicht. Na, so, genau. Und ich bin jetzt gerade noch an der Statistik vom letzten Jahr, grob knapp ein wenig mehr als 50, die wirklich obdachlos sind und über 120, die wohnungslos sind.
Also in meinem Kopf sehe ich vor allem Männer. Stimmt das oder?
Ist in Erfurt tatsächlich der Fall. Also es gibt auch Frauen und auch immer mehr Frauen, aber deutlich, deutlich mehr Männer. Ja, das ist so.
Was sind die Gründe?
Kann ich jetzt nur so ein bisschen raten und fachsimpeln. Ich glaube, Frauen haben es wirklich obdachlos noch mal sehr viel schwerer als Männer. Allein wenn man jetzt bedenkt, ja, Periode auf der Straße, ne, so, was macht man da? Und ich glaube auch, dass Frauen, das ist jetzt aber wirklich nur eine Vermutung, also nicht festnageln darauf, aber ich habe die Vermutung, dass Frauen sehr viel früher dann nochmal die Konsequenzen überdenken. Und dann vielleicht doch nochmal auch andere Wege finden und nochmal irgendwie Kraft aufwenden, nicht dann auf der Straße zu landen.
Was ist denn das häufigste Vorurteil, was dir begegnet, wenn du erzählst, mit welcher Zielgruppe du arbeitest?
Also es gibt sehr viel unterschiedliche. Oft höre ich, das sind Asoziale, die sich das so ausgesucht haben. Und die ja mit sehr wenig Mühe auch wieder ein normales Leben führen könnten. Und das finde ich ganz schrecklich, diese Aussage, weil es so überhaupt nicht zutrifft. Ich verstehe aber auch, dass man mit dem Bereich nichts zu tun hat, dass man das durchaus denken kann. Ne? Aber die meisten, die in Erfurt obdachlos sind, also wir kennen auch den Wohnungsmarkt in Erfurt, ne? Also Personen, die keine Mietschulden haben, haben es schon schwer, eine Wohnung zu finden. Mhm. So ging es mir erst vor kurzem, ne? Also ich habe wirklich lange Wohnung gesucht. Ich habe keine Schulden, ich habe keine Mietschulden. Ich habe regelmäßiges Einkommen und da sind Personen, da stimmt dann ja allein das Einkommen nicht. Und schon fallen sie da irgendwie raus, ne? Kriegen so natürlich keine Wohnung. Und ohne Wohnung kriegst du natürlich auch sehr schwierig einen Job. Ne? Also welcher Arbeitgeber, gibt es mittlerweile auch, aber an sich ein Arbeitgeber stellt lieber jemanden ein, da weiß er, okay, hier gibt es eine Wohnung, hier gibt es irgendwie drumherum. Wenn da, nennen wir ihn Udo, auf der Straße lebt, man nicht mal weiß, wie man ihn erreichen kann, ja, den stellen verständlicherweise auch, ne, Arbeitgeber nicht unbedingt freudestrahlend ein und sagen, na und wir hoffen jetzt mal, dass das gut geht.
Also die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren auch teilweise, wenn ich im Haus Zuflucht unterkomme, auch stationär, also dort mein Zimmer habe und die Adresse wird vom Arbeitgeber gesucht, dann ist das auch schon ein Ausschlusskriterium oder kann ein Ausschlusskriterium sein. Na, also selbst da, wenn ich eigentlich schon auf dem Weg gemacht habe, kann das trotzdem noch eine sehr hohe Hürde sein.
Genau, ja.
Gibt es auch obdachlose Menschen, die in Arbeit sind?
Wenige, aber die gibt's, ja. Mhm.
Ja.
Also ich habe jetzt gerade einen jungen Mann vor Augen, den ich häufiger am Hauptbahnhof antreffe. Und der ist tatsächlich in Arbeit, aber leider immer noch wohnungslos. Mhm. Aber er kriegt das wirklich gut hin. Also auch, man muss sich ja auch überlegen, ne? Bevor wir zur Arbeit gehen, machen wir uns fertig. Und davor haben wir, also nicht definitiv, aber in den besten Fällen haben wir gut in unserem eigenen Bett geschlafen. Ne? Und der hat kein eigenes Bett, hat auch so erstmal keine Gelegenheit, wo er morgens dann zu seiner Uhrzeit sich fertig machen kann. Also muss ich sagen, echt Wahnsinn, finde ich auch super. Über ein halbes Jahr ist der jetzt schon fest angestellt sogar.
Ja.
Aber es ist seltener der Fall, ja.
Weil das einfach, wie du gerade sagst, zu hohe Hürden sind.
Genau.
Genau, wir waren gerade bei den Vorurteilen. Gibt es noch welche, die dir häufig begegnen, die du hier mit entkräften kannst oder mit eigenen Beispielen bereichern kannst?
Ich finde das immer ganz schwierig, jetzt so diese Vorurteile da nochmal rauszukramen. Darf ich das mal einfach an euch zurückgeben? Kennt ihr Vorurteile? Dann kann ich dazu vielleicht was sagen.
Jetzt müssen wir die Vorurteile rauskramen. Ne? Das ist tatsächlich, also das ist eine richtig gute Frage.
Also die Menschen sind selbst schuld daran an der Situation und sie tun oftmals nur so.
Mhm. Also vielleicht erstmal zu dem, sind selbst schuld daran. Das ist ganz schwierig. Also ist jetzt auch eben die Frage, ne, was ist da meine Definition von Selbstschuld dran? Klar, wenn ich meine Miete nicht mehr zahle, muss ich irgendwann damit rechnen, dass ich dann keine Wohnung mehr habe. Aber es gibt so viele Dinge drumherum, die da ja mit reinspielen. Ne? Also wenn ich Depressionen habe und deshalb nicht mehr an meinen Briefkasten gehe und auch nicht mitbekomme, was von meinem Konto abgeht oder nicht, dann vielleicht noch irgendwie, naja, sagen wir wirklich mal eine Alkoholproblematik habe, dann habe ich den Fokus ja vielleicht gar nicht mehr darauf und bekomme es viel zu spät mit. Und ja, also klar, man könnte jetzt sagen, dann ist die Person selbst schuld dran. Aber andererseits, also es ist ja irgendwie auch ein wenig verständlich, dass auch mal Dinge schief gehen und dass da Fehler passieren und die sorgen dann für so ein großes, ja, also da fällt ja was Existenzielles fällt da weg. Ne? Und ja, also so selbst schuld dran, schwierig. Also würde ich jetzt einfach nicht unterschreiben. Es sind immer noch andere Sachen, die da mit reinspielen dann, die es einfach schwer machen und vielleicht auch verständlich, dass es manchmal eben im Leben nicht so läuft, wie man es gern hätte oder wie die Erwartungen sind. Ne? Also man muss sich ja schon an recht viel halten auch, damit man zum Beispiel eine Wohnung behält. Genau, und dann gibt es natürlich auch wirklich Sachen, die total unverschuldet sind. Also total, Fragezeichen dran, Trennung, ne, vom Partner. Und man findet keine Wohnung. Und der Partner sagt aber, nö, also das hier ist, ich stehe im Mietvertrag, ne, du gehst bitte. So schnell kann es gehen. Und wie viel Schuld hat man dann daran? Ne? Also Beziehungen können auch zerbrechen. Also jetzt nur mal so zwei Beispiele, ne, die, ja, beide zu Obdachlosigkeit führen können.
Also zum Schluss habe ich, glaube ich, auch mal gehört, geht es halt darum, wirklich halt den Menschen weiter anzugucken und nicht nur quasi zu sehen, dass da jemand auf der Straße wohnt, was man ja Menschen irgendwann ansieht, zwangsläufig, sondern dann irgendwie im Gespräch zu sein. Oder was wünschen sich Menschen, die obdachlos sind oder wohnungslos sind?
Ich glaube tatsächlich nicht, vorverurteilt zu werden. Und viele wünschen sich auch einfach das Gespräch mit anderen Menschen, die auch vielleicht nicht, also ne, nicht nur so untereinander, sondern die eben auch in normalen Verhältnissen wohnen, leben. Ja, und auch einfach gesehen zu werden als ganz, ja, wie du sagst eigentlich, ne, so als ganze Person gesehen zu werden und nicht nur ja, darauf geguckt wird, okay, eine Person, die auf der Straße lebt, ne, die Person hat ganz viel erlebt und ganz viel macht diese Person aus. Ja, es ist nicht nur er oder sie lebt auf der Straße.
Und dieser Mensch hatte sicher auch schon vor der Straße ein Leben.
Genau, ja.
Denken vermutlich auch nicht so viele.
Und auch sehr viele Erfahrungen gemacht, von denen man teilweise auch noch gut lernen kann. Also selbst ich habe da manchmal Personen, also was heißt selbst ich, aber ich habe da Personen vor mir sitzen und da denke ich mir, meine Güte, ne? Also vorher auch so viel erreicht und Wahnsinn.
Also genau, also das kann manchmal schneller passieren, als man denkt. Also ich meine, wahrscheinlich nicht jeder kann in die Lage kommen, aber zumindest viele. Und dann einfach nochmal weiter zu gucken und vielleicht auch nicht nur, ich kann mir schon vorstellen, dass manche auch so einen Helfer, also so einen HelferInnen-Gen dann in sich tragen und zu sagen, also die Person anzusprechen, so mit dem Ziel, die von der Straße wegzubekommen, sondern erstmal zu gucken, was braucht denn oder will denn der Mensch oder wer ist denn der Mensch?
Genau, genau. Und eben auch gern, also ich werde auch oft gefragt, würde ich selbst Geld hingeben? Mache ich nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt geht es gerade darum, wenn ich in einer anderen Stadt unterwegs bin. Hier in Erfurt bin ich ja eh meistens, ne, da bin ich ja eh Charlene Wemhöner und gehöre ja auch da und dazu. Ne, aber ich hatte es letztens in Hamburg auch. Da war ich mit einem guten Freund unterwegs und da wurden wir auch am Bahnhof dann angesprochen, ne, ob wir mal Geld geben könnten. Habe ich nicht gemacht, aber man kann ja durchaus auch mal fragen. Ne, so, ich wollte jetzt gerade zum Bäcker gehen. Möchtest du, möchten Sie auch irgendwie was? Und ich glaube, das ist auch, also es ist ja auch einfach eine schöne Geste, ne? Also die Person kann trotzdem etwas haben, was sie vielleicht gerne möchte, aber trotzdem weiß ich auch, was mit meinem Geld passiert ist. Ja, das ist irgendwie, glaube ich, ein Mittelweg, mit dem man ganz gut leben kann, wenn man helfen möchte.
Wenn man helfen möchte oder man gibt halt das Geld und sagt, ja. Ja, zum Schluss weiß die Person am besten, wie es ausgibt, trifft ganz vielleicht genau. Auch eine falsche Entscheidung, ja. In Anführungszeichen, und setzt in Alkohol um, aber dann ist das einfach die Entscheidung der Person.
Genau. Und letztendlich hat man ja trotzdem der Person irgendwie, also so doof das jetzt auch klingt, aber den Tag schon verschönert, ne? Also egal, was sie mit dem Geld macht.
Gibt es also so Orte, Bahnhof hast du gesagt, also gibt es, also ich weiß gar nicht, ob das was ist, was man so erzählt, wo so Orte sind, wo sich Menschen aufhalten? Wahrscheinlich ja nicht. Ja.
Also ich sage gern die Orte, an denen sich dann Gruppen aufhalten.
Ja, sehr gerne.
Das wäre zum Beispiel auch der Anger. Aber das ist für mich nicht unbedingt, also das sind klar auch Obdachlose, mit denen ich zu tun habe, aber es gibt doch sehr viel mehr, glaube ich, als Menschen erstmal denken, Personen, die allein unterwegs sind, ne? Und die sich irgendwo leicht versteckt, verdeckt, da doch auch mal irgendwie Decken hinlegen und vielleicht ein Zelt hinstellen. Und die möchten natürlich nicht, dass da jetzt 500 Personen am Tag vorbeikommen und erstmal gucken gehen.
Genau, das habe ich mich gerade gefragt. Also das ist eher so der Punkt, dass es Orte geben wird, auch im gesamten Stadtgebiet, wo sich Menschen aufhalten und dort irgendwie ihr Leben.
Ja, genau.
Und das ist ich habe auch gerade, als es jetzt so kalt war, habe ich schon gedacht, krass, wenn man jetzt draußen ist. Also da war ja eine Stunde draußen sein. Also da war ich schon maximalst durchgefroren. Und dann habe ich vielleicht Sachen, die zumindest noch ein bisschen helfen, dabei nicht ganz dolle zu frieren. Merkt ihr dann in solchen Situationen, dass Leute eher einfach auch nochmal die Häuser aufsuchen oder mehr nochmal Hilfe in Anspruch nehmen?
Ja, auf jeden Fall. Und eben auch, also da lohnt es sich dann auch wirklich nochmal mit Schlafsäcken, die irgendwie gut isoliert sind, loszuziehen und die nochmal zu verteilen. Also das ist gerade im Winter, wird das dann wirklich sehr gern angenommen. Auch von Personen, die sonst immer sagen, nein, danke, ich brauche nichts, ich habe alles. Na, genau, aber ja, nehmen wir ja auch wahr, ne? Das ist eine Kälte manchmal, da sind wir nach einer Stunde wieder froh, in unseren beheizten Wohnungen zu sitzen. Können die Personen so nicht, ja.
Ja, das wär's schon fast, würde ich sagen, für die heutige Sendung. Wir haben uns nämlich vorgenommen, nicht mehr so schrecklich zu überziehen. Aber nichtsdestotrotz, liebe Charlene,
ja.
Gibt's noch irgendwas, was erzählt werden muss oder was du noch gerne erzählen möchtest?
Jetzt auf die Schnelle bin ich total überfragt. Also es gibt bestimmt 1000 Sachen, die ich noch gern erzählen würde. Fällt mir gerade aber sehr schwer. Aber ich würde mir vielleicht einfach wünschen, also nicht so sehr mit Vorurteilen durch die Welt zu gehen. Auch wenn es schwer fällt, ne? Auch wenn man ja ganz viel mitnimmt, was in der Familie so weitergetragen wird. Man muss sich nicht unbedingt ein eigenes Bild machen, aber jetzt Personen einfach verächtlich anzugucken, einfach nur, weil sie da gerade sitzt, das ist schwierig. Das muss auch nicht sein. Ne? So, das möchte keiner, auch für sich nicht. Genau, deshalb.
Genau, sei es der nette Blick, den man einfach mal jemanden zuwerfen kann und der ja nicht wehtut und der nichts kostet und der dann dem Menschen einfach auch ein Stück Menschlichkeit quasi gibt.
Ja. Genau.
Ja, wenn uns das heute gelungen ist, also dann einfach dort nochmal auch Menschen anzuregen, dann würde mich das sehr freuen. Damit sind wir quasi fast am Ende. Mhm. wenn ich also quasi jetzt denke, ja, so das Thema Streetwork oder auch niedrigschwellige Suchthilfe, da will ich mich gerne mehr informieren. Also wie erreichen wir oder wie wirst du denn erreicht und deine Kollegin oder Kollege, ich weiß jetzt gar nicht.
Ja, gern einfach mal auf unsere Homepage gehen und da stehen alle Daten. Ansonsten, also wenn es jetzt wirklich um Streetwork oder also genau meinen Arbeitsbereich geht, ich habe dienstags und freitags eine offene Sprechstunde von 10 bis 12. Da kann man auch gern einfach mal nicht als Klient, sondern wenn man so Fragen hat, vorbeischauen. Ist dann auch in der Regierungsstraße 55.
Also Dienstag und Donnerstag?
Und Freitag.
Dienstag und Freitag.
Genau, von 10 bis 12. Ansonsten gern auf der Homepage. Online-Beratung gibt es da auch, also die kann man auch gerne in Anspruch nehmen.
Oder im Schulzenweg 13.
Genau, da ist aber gerade nicht unser ganzes Team. Wir suchen sozusagen immer noch eine Einrichtung, in der wir hoffentlich wieder alle Platz finden. Aber Chef ist da auf jeden Fall vor Ort, eine Kollegin und das ambulant betreute Wohnen. Also da kann man auch vorbeischauen, genau.
Zum Abschluss eine Frage von unserer Seite an alle, die hier eingeladen sind. Wie nutzt du die Stadtteilkonferenz und was bedeutet sie denn für dich?
Erstmal, wir brauchen einen anderen Termin dafür. Das war schon häufiger mal Thema. Genau, also wir würden sehr gern viel häufiger teilnehmen, aber es ist eben schwierig. Donnerstags zu der Zeit ist immer unsere Dienstberatung. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn es da vielleicht irgendwie doch nochmal einen neuen Termin geben würde, an dem wir dann häufiger teilnehmen könnten. Genau, weil es halt wirklich wichtig und eine schöne Gelegenheit ist, einfach auch nochmal zu schauen, ne? Was machen die anderen, was braucht es eigentlich, was macht ihr, was machen wir, und sich da gut zu vernetzen, denn ich glaube gerade also so in dem sozialen Bereich, das braucht es einfach, ne? Es kann nicht jeder für alles zuständig sein und dafür ist es, glaube ich, ein super gutes Mittel, ein guter Weg.
Vielen Dank, Charlene Wemhöner, für das tolle Gespräch.
für das ehrliche Gespräch.
Ich bedanke mich auch bei euch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
Wenn ihr Vorschläge habt, Themen, die euch interessieren, dann findet ihr unter www.mein-südost.de die Kontaktdaten von Kathi. Bitte schreibt, wen ihr demnächst hören oder sprechen wollt.
Genau, gebt gerne eine Rückmeldung zu den Gesprächen. Stellen wir die richtigen Fragen oder sollen es andere sein? Also meldet einfach zurück, wie euch der Podcast gefällt. Ansonsten senden wir unermüdlich weiter.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Störung. unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable.
zu, hier kommt ein neuer Song vom Schiffmeister vom Sempro. Ein Song, der sich gewaschen hat, es geht ums Duschen, direkt unter eure Achselhöhlen.
Ich ging so auf der Straße, ich sag hallo, doch irgendwas biss mir ganz tierisch in die Nase. Es beißt und kratzt mir in den Augen, das ist wirklich kaum zu glauben. Ich fange an zu röcheln, husten, fange an zu staunen. Du hast so eine riesengroße Nase, mitten im Gesicht. Du stinkst, Matula, riechst du das denn nicht? Und deshalb dusch dich mal. Dusch dich mal. Dusch dich mal. Später abends war ich auf einer Party von einem guten Freund von mir. Völlig besoffen betrete ich den Raum. Doch Moment, was riecht das hier? In der Mitte sehe ich sitzen Dr. Renz, der ist am Schwitzen. Keine Chance abzuhauen, wegzulaufen, wegzuflitzen. Er steht auf und kommt mir entgegen. Hey Schiff, wie fängt er an zu reden? Doch mir ist schlecht, mir ist übel, ich muss mich übergeben. Und deshalb dusch dich mal. Ah, dusch dich mal. Boom! Ah, dusch dich mal. Morgen wach ich mit dem Kater auf und komm aus dem Bett. Die Party gestern Abend war wirklich heftig, prall aus Fett. Doch ich muss hoch aus den Federn, denn ich hab mit Boris noch ein Date. Eine halbe Stunde steh ich da, doch Boris kommt zu spät. Endlich sehe ich ihn dann in der Ferne, er kommt schnell angerannt. Vom Weiten schon zu riechen, ein schweißtriefender Gestank. Herr König Boris, du stinkst. Hey Schiff, ich bin Punk, alles klar. Dusch dich mal, dusch dich mal. Genau, dusch dich mal. Dusch dich mal. Dusch dich mal. Der Innenstadt endlich angekommen, doch was sehe ich da? Karstadt, Krabbeltisch, Göttmann, Chaos, Kommissar. Doch wie war's auch anders zu erwarten? Hier traf mich dann noch bald ein Zug vom Geruch und mir wurde heiß und kalt. Vom ganzen Hin- und Hergerenne, da wird dann richtig warm. Ich sag, das ist leicht zu erkennen an dem Schweißfleck unterm Arm. Und deshalb dusch dich mal. Bitte dusch dich mal. Genau, geh duschen. Ich kapiert das, wovon der Kerl am Mikro singt. Es geht hier um das Thema, dass das ganze fette Brot stimmt wie ein Hölzes in der Wildnis oder ein Gouda nach drei Wochen. Es ist nicht zu beschreiben, wie die Typen damals rochen. Ich sag, vom ganze Reime reißen, ist mir schon ganz heiß. Hey Jungs, wisst ihr was? Ich glaub, ich riech nach Schweiß und deshalb dusch ich mal. Dusch ich mal. Genau, ich geh jetzt duschen. Dusch ich mal. Ich geh jetzt duschen. Komm in die Dusche, ich mach jetzt Pause, geh unter die Brause. Das war der Gesang über den Gestank. Oh, oh, bratatato, tschakabu, boh, Dusche.
Taganaga, dusch dich mal, dann dusch dich mal. Aspirin.
wenn sie in Medizin ist, hat keinen Sinn.
Wer ist in? Wer ist out? Wer ist in? Wer ist out?
Bist du je, je, hast du Arena?
Yin.
Bist du heil, bist du aero?
Naut.
Bist du lahm wie ein Alligator? Guckst du auf den Accelerator?
Wer ist in? Wer ist out? Wer ist in? Wer ist out?
Bist du schrill, stehst du im Rampenlicht? Bist du still, beachtet man dich nicht? Wenn du tanzt, drehen sich alle um. Oder stehst du doch nur dumm herum?
Wer ist in? Wer ist out? Wer ist in? Wer ist out?
Du bist in. Du bist out. Du bist in. Du bist out.
Du bist in.